Vor etwa 9 Monaten fing ich an, als Sicherheitsbeamter in einem großen Krankenhaus meiner Stadt zu arbeiten. Es ist ohne Zweifel der spannendste und erfüllendste Job, den ich je hatte. Jede Schicht bringt etwas Neues, sei es der Umgang mit Eindringlingen, die Unterstützung von Patienten mit psychischen Problemen oder die Suche nach vermissten Personen. Ich habe großartige Freunde gefunden, unzählige Geschichten gesammelt und verstehe jetzt wirklich den Ausdruck: Wenn du deinen Job liebst, wirst du keinen einzigen Tag in deinem Leben arbeiten. Aber heute Nacht bin ich nicht hier, um vom üblichen Chaos der Krankenhaussicherheit zu erzählen. Ich möchte über das Paranormale sprechen. Schon bevor ich dort anfing, faszinierte mich die Vorstellung, dass ein Krankenhaus ein Brennpunkt paranormaler Aktivität sein könnte. Schließlich sterben hier täglich Menschen, wäre das nicht naheliegend? Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich Geister durch die Flure wandern oder Leichen in der Leichenhalle sich bewegen gesehen hätte, aber so extrem war es nie. Dennoch habe ich etwas zu erzählen. Das Krankenhaus besteht aus 4 Hauptgebäuden, die von der Sicherheit abgedeckt werden. Das Hauptkrankenhaus mit der Notaufnahme und über 1000 Betten, immer geschäftig. Die medizinische Klinik, ein 8-stöckiges Gebäude auf der anderen Straßenseite, das meist von einem einzigen Wachmann betreut wird. Die Onkologieklinik, die rund um die Uhr 2 Wachleute benötigt. Und die alte Klinik, die wir nur als Asbestklinik kennen. Letzteres ist der Ort, an dem es unheimlich wird. Weißt du, die Asbestklinik hätte schon vor Jahren abgerissen werden sollen. Während meiner ersten Runde erwähnte ein Kollege beiläufig, dass das Gebäude angeblich spuken würde. Ein Mädchen soll sich im 2. Stock das Leben genommen haben. Und der Keller, der war noch schlimmer. In den 1950ern und 1660ern war dieser Ort ein Tuberkulose-Sanatorium. Komplett mit unterirdischen Tunneln, um Leichen zu transportieren. Vor etwa 1 Monat wurde ich für eine Nachtschicht in der Klinik eingeteilt. Ich hatte dort schon vorher Patrouillen gemacht, aber nie war etwas Seltsames passiert, abgesehen von den Aufzügen, die sich manchmal von selbst öffneten, was mein Kollege als normal abtat. Aber diese Nacht war anders. Gegen 3 Uhr morgens begann ich meine übliche Runde. Die Klinik schließt früh, gegen 20 Uhr, und sollte zu dieser Zeit komplett leer sein. Doch als ich um das Gebäude ging, um die Türen zu überprüfen, bemerkte ich etwas, das mich abrupt innehalten ließ. Eine der Seitentüren stand offen. Ich wusste ganz sicher, dass sie zu Beginn meiner Schicht geschlossen war. Da es drinnen keine Kameras gab, blieb mir nichts anderes übrig, als hineinzugehen und jeden Raum zu überprüfen. Ich ging hinein, Taschenlampe in der Hand, und begann methodisch das Erdgeschoss zu durchkämmen. Die Flure waren still, abgesehen vom fernen Summen der Neonröhren. Raum für Raum, leer. Gerade als ich den Aufzug überprüfen wollte, hörte ich es. Eine sich quietschend öffnende Tür. Langsam und absichtlich. Ich funkte sofort meine Vorgesetzte an, um ihr mitzuteilen, dass ich eine offene Tür gefunden hatte und Geräusche hörte. Sie schickte Fred, einen Kollegen aus der Onkologieklinik, um mir zu helfen. Wir beschlossen, uns aufzuteilen. Fred übernahm den 3. und 4. Stock, ich den 2. und den Keller. Während ich mich durch den 2. Stock bewegte, hörte ich es erneut. Das unverwechselbare Geräusch einer sich öffnenden Tür, diesmal näher. Ich funkte Fred an und bat ihn, sich mir anzuschließen. Bis zu diesem Moment dachte ich nicht an etwas Übernatürliches. Wir hatten es schon oft mit Einbrüchen zu tun, meist Obdachlose auf der Suche nach einem Schlafplatz. Wir durchkämmten den gesamten 2. Stock. Nichts. Keine Spuren von gewaltsamem Eindringen, keine Bewegung, nur Stille. Nach einer weiteren Durchsuchung des gesamten Gebäudes bestätigten wir, dass niemand drin war. Fred ging zurück zur Onkologieklinik und meine Vorgesetzte meinte halb im Scherz, es sei wahrscheinlich nur ein Geist gewesen. Da fasste ich den Entschluss, dass ich, wenn es kein Geist war, es trotzdem sehen wollte. Entschlossen ging ich allein zurück hinein und setzte mich in den 2. Stock. Ich wartete. 10 Minuten vergingen nichts. Der Keller der Asbestklinik ist eine ganz andere Stufe von Unheimlichkeit. Lange Tunnel, leere Gänge, die ins Nichts führen. Überreste aus der Zeit, als das Gebäude ein Tuberkulose-Krankenhaus war. Die meisten davon sind heute versiegelt, aber einer blieb offen. Er streckte sich in die Dunkelheit. Kaum trat ich in den Tunnel, verlor mein Funkgerät das Signal, was in Kellern nicht ungewöhnlich ist, mich aber dennoch nervös machte. Ich ging weiter. Je tiefer ich kam, desto kälter wurde es. Mein Atem hing sichtbar in der Luft. Und dann hörte ich es. Einen weiblichen Schrei, durchdringend und herzzerreißend. Er kam von hinten, nahe dem Tunneleingang. Ich wirbelte herum, das Herz raste, meine schwache Taschenlampe auf die Dunkelheit gerichtet, aber da war niemand. Ich rannte zurück zum Eingang und bemerkte, als ich den Hauptkeller erreichte, etwas noch Unheimlicheres. Die Tür stand offen. Die Tür, die eigentlich abgeschlossen sein sollte, deren Schlüssel nur die Sicherheitsleute haben. Ich trat hinein und sah mich um. Nichts, aber die Luft war schwer von einem schrecklichen Gestank, den ich sofort erkannte. Der Geruch von Verwesung. Als ich wieder oben war, bekam ich das Funksignal zurück, rief meine Vorgesetzte an und sie schickte Fred zurück, um mir beim Untersuchen zu helfen. Zusammen gingen wir in den Keller. Der Raum war immer noch offen und der Gestank war noch stärker, aber es war nichts zu finden. Fred machte einen makabren Witz darüber, dass dieser Raum vielleicht für die Tuberkulose-Patienten benutzt worden war, die es nicht geschafft hatten. Aber keiner von uns wusste es genau. Was ich weiß, ist, dass ich seit dieser Nacht meine Patrouillen im Keller beschleunige. Dieser schreckliche Geruch ist jedes Mal da, wenn ich an diesem Raum vorbeikomme. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas oder jemand dort unten mit mir war. Das ursprüngliche Gebäude des Campus wurde vor über 100 Jahren erbaut. Mittlerweile gibt es 9 Gebäude, deren Alter zwischen 100 Jahren und nur 2 Jahren variiert, sowie mehrere Nebengebäude, die für Arztpraxen angemietet und als Verwaltungsbüros genutzt werden. Ich habe in den letzten 6 Jahren im IT-Bereich für ein Krankenhaussystem gearbeitet. Das Krankenhaus, in dem ich derzeit tätig bin, ist eine sehr alte Einrichtung. Im ältesten Gebäude kursieren die gruseligsten Geschichten unter dem Personal. 4 Jahre lang war ich Field-Techniker der Stufe 2 und später Leiter der Field-Techniker. Wir mussten von Montag bis Freitag im Krankenhaus sein und hatten zusätzlich 24/7 Bereitschaftsdienst. Selbst während der schlimmsten Phase der Pandemie, als der Rest des IT-Teams von zu Hause aus arbeiten konnte, waren wir vor Ort. Bevor die Flut negativer Emotionen, Schmerz, Tod und Leid während der Pandemie einsetzte, hatte das erste Krankenhaus, in dem ich arbeitete, definitiv seinen Anteil an Residentengeistern. Es war eines der mittelgroßen Krankenhäuser des Systems. Am beängstigendsten war es, als wir dabei halfen, die alte Intensivstation in ein neues Herzkatheterlabor umzuwandeln. Sobald der Anbieter des Pflegerufsystems es installiert hatte, begannen wir Phantomanrufe an die Pflegestation zu erhalten. Dabei gab es keine Patienten in diesen Zimmern und kein Personal, das dort arbeitete. Mehr als einmal stürmte der Projektleiter in ein Zimmer, um den Technikern, die die PCs installierten, zu sagen, sie sollten aufhören, den Rufknopf zu drücken, nur um festzustellen, dass in diesem speziellen Raum niemand arbeitete. Nach der Eröffnung des Labors wurden die Dinge noch seltsamer. Natürlich gingen die Phantomanrufe weiter, aber andere Dinge ereigneten sich, die mir die Haare zu Berge stehen ließen. Ein Beispiel war, als ich in einem Zimmer arbeitete, in dem kürzlich ein Code Blau ausgerufen worden war. Der Patient überlebte nicht. Ich versuchte herauszufinden, warum die PCs in diesem Raum keine Netzwerkverbindung herstellten. Der Netzwerktester zeigte an, dass der Port eine Verbindung hatte und sich im generischen WLAN befand. Der ursprüngliche PC wurde mehrfach neu aufgesetzt. Also hatte er offensichtlich eine funktionierende Netzwerkkarte. Wir probierten sogar einen neuen PC aus. Während ich das Problem untersuchte, schlug plötzlich die Tür zu. Sie öffnete sich nach innen und ich hatte sie vollständig geöffnet, also hätte man buchstäblich im Raum stehen müssen, um sie zu schließen. Der Raum wurde sofort eiskalt und was mich dazu brachte, so schnell wie möglich zu fliehen, war, als ich eine Delle im Bett sah, als ob sich jemand hingesetzt hätte. Die Krankenschwestern und Techniker an der Pflegestation lachten mich herzlich aus. Ich rannte davon und ließ meinen Wagen mit all meinen Werkzeugen zurück, wobei ich ihnen sagte, jemand anderes müsse meine Sachen holen, weil ich nicht alleine zurückkehren würde. Ich hatte viele andere seltsame Erfahrungen in diesem Krankenhaus und besonders in dem ich jetzt als Projektmanager arbeite. Die oberste Etage des ältesten Gebäudes auf unserem Campus war früher im Grunde eine Wohnung für den Gründungsarzt. Jetzt wird sie als Bürofläche genutzt, also ist normalerweise nur werktags von 9 bis 5 jemand dort. Der Leiter der Krankenhaus-Security erzählte mir, dass sie oft Anrufe aus dieser Etage erhielten, obwohl niemand dort war. Es ist wichtig zu verstehen, dass man diese Etage nur erreicht, indem man seine Karte im Aufzug scannt, und sehr wenige Personen außerhalb dieser Büros haben diesen Zugangslevel. Einmal schickte mir einer der Sicherheitsmitarbeiter eine Nachricht, ich solle in sein Büro kommen, weil sie einen Anruf aus dieser Etage erhalten hatten. Es war 18 Uhr, also lief ich hin. Es ist erwähnenswert, dass der Sicherheitsüberwachungsraum und die Telefonzentrale nebeneinander liegen. Sie warteten, bis ich da war, und nahmen den Anruf auf Lautsprecher an. Es war etwas, das ich nur als eine ferne, durch Statik verzerrte Stimme beschreiben kann, aber dennoch war leicht zu verstehen, was sie sagte. Helft mir, ich bin verloren. Es wiederholte sich immer wieder, bis sie auflegten. Sie sagten mir, dass diese Botschaft immer zu hören war, wenn der Anruf kam. Sie schickten immer jemanden nachsehen, und natürlich war nie jemand da. Ich habe dort nie etwas direkt gesehen, aber einmal richtete ich eine Laptop-Docking-Station für einen neuen Direktor ein und war allein. Ich hatte definitiv das Gefühl, es nicht zu sein fast, als würde ich beobachtet werden. Wir haben eine Skybridge, die mit einem angrenzenden Kinderkrankenhaus für Notfälle verbunden ist, die unsere neonatale Intensivstation nicht bewältigen kann. Einmal hörte ich das Weinen eines Babys in diesem Gang, obwohl beide Türen geschlossen waren. Glücklicherweise war ich mit zwei anderen Technikern zusammen, die es auch hörten. Also wussten wir, dass wir uns das nicht einbildeten. Zuletzt geschah etwas in der Dialyseeinheit. Die gesamte Etage ist für Nierenpatienten vorgesehen und sie haben einen großen Dialyseraum. Ich aktualisierte einen PC in einem der Zimmer. Dort war ein Patient, aber er war ziemlich abwesend, also störte ich ihn nicht. Plötzlich hörte ich, wie sich die Tür öffnete, was seltsam war, weil sie bereits offen stand. Ich drehte mich um und sah eine Krankenschwester hereinkommen. Ich war überrascht, weil sie eine weiße Uniform mit Rock trug. Falls Sie es nicht wissen, moderne Krankenschwestern tragen Kittel und man würde sie nach Hause schicken, wenn sie versuchten, einen Rock zu tragen. Nun, sie sagte kein Wort zu mir. Sie ging zum Patienten, untersuchte ihn und schien dann sein Kissen ein wenig zu richten. Danach verließ sie den Raum, ohne ein Wort zu sagen oder meine Anwesenheit auch nur zu bemerken. Als ich meinen Kopf zur Tür hinausstreckte, war sie weg. Nachdem ich meine Arbeit beendet hatte, ging ich zur zuständigen Krankenschwester und fragte sie, ihre Antwort ließ mein Blut gefrieren. Oh, du hast sie gesehen. Niemand hat sie seit über einem Monat mehr gesehen. Wir dachten, sie wäre schon gegangen. Ich paraphrasiere ein wenig, aber das war der Tenor. Anscheinend ist diese Geisterkrankenschwester, die die Patienten überprüft, in diesem Saal wohl bekannt. Nachdem ich meine Arbeit beendet hatte, ging ich zur zuständigen Krankenschwester und fragte sie, ihre Antwort ließ mein Blut gefrieren. Oh, du hast sie gesehen. Niemand hat sie seit über einem Monat mehr gesehen. Wir dachten, sie wäre schon gegangen. Ich paraphrasiere ein wenig, aber das war der Tenor. Anscheinend ist diese Geisterkrankenschwester, die die Patienten überprüft, in diesem Saal wohl bekannt. Ich arbeite nachts auf der geschlossenen Station unseres Altenheims. Dort sind die schwierigsten Patienten untergebracht. Fortgeschrittene Demenz, schwere Verhaltensstörungen und psychische Krankheiten. Menschen, mit denen sonst niemand umgehen will. Die Station selbst ist unheimlich. Ein langer, dunkler Flur, ganz oben im dritten Stock eines riesigen Gebäudes. Sobald sich die Türen hinter mir schließen, bin ich allein mit den Patienten. Es liegt eine bedrückende Stille in der Luft, als würde der Ort den Atem anhalten. Niemand arbeitet hier gerne, vor allem nicht nachts. Es liegt nicht nur an den schwierigen Patienten, da ist noch etwas anderes, etwas, das sich einfach nicht richtig anfühlt. Lass mich das erklären. Eines Nachts machte ich meine Runde, als ich die Stimme eines Mannes hörte, der mich rief, so klar wie am Tag. Hey, Komm her. Es kam vom Ende des Flurs, wo er in einer Sackgasse endete. Aber in diesem Bereich waren keine Männer und alle meine Patienten schliefen. Es gab keinen Fernseher, kein Radio, keine logische Erklärung. Ein Schauer lief mir über den Nacken. Als ich am nächsten Tag davon erzählte, wurde eine Kollegin ganz still. Sie sagte, dass früher genau in diesem Zimmer ein Patient gewohnt hatte, der genauso um Hilfe gerufen hatte. Er war gestorben, kurz bevor ich dort zu arbeiten begonnen hatte. Sie beschrieb sogar seine Stimme. Es war eine perfekte Übereinstimmung. Dann gibt es da noch das, was ich das Psst nenne. Wir hatten eine Bewohnerin, eine verbitterte, mürrische alte Frau, die es liebte, anderen Befehle zu geben. Sie befahl den Leuten, lauter oder leiser zu sprechen, je nach ihrer Laune. Nachdem sie gestorben war, dachte ich nicht mehr viel an sie. Eines Nachts stand ich im Flur und sprach mit meinem Mann, der in einer anderen Station desselben Gebäudes arbeitet. Wir waren mitten im Gespräch, als ein lautes, scharfes Psst die Luft durchschnitt, direkt neben uns. Wir fuhren herum, aber der Flur war leer. Ich schwöre bis heute, es klang genau wie sie. Da war auch noch eine andere Frau, die in ein Doppelzimmer mit einer Mitbewohnerin verlegt wurde. Die beiden verstanden sich nie. Ihre neue Zimmergenossin schlug nach ihr, wenn sie ihr Essen vom Teller nahm, und beschimpfte sie, wenn sie zu laut sprach. Nicht lange nach ihrem Einzug starb sie in diesem Zimmer, und danach veränderte sich ihre Mitbewohnerin völlig. Sie war eine Frau, die immer ihre Privatsphäre geliebt hatte, lieber allein war. Aber jetzt hatte sie panische Angst, in diesem Zimmer zu schlafen. Sie flehte uns an, das Licht nicht auszumachen, weigerte sich, ins Bett zu gehen, und wenn sie es schließlich tat, wachte sie schreiend auf. Eines Nachts fand ich sie im Flur, ohne Rollstuhl, sich an den Wänden festhaltend, um das Gleichgewicht zu wahren, und zitternd. Sie war außer Atem, die Augen vor Angst weit aufgerissen. Als ich versuchte, sie zurückzubringen, wehrte sie sich. In ihrem Gesicht lag eine reine, tiefe, urtümliche Angst, als hätte sie etwas gesehen, das sie nicht erklären konnte. Einen Monat lang weigerte sie sich, in diesem Zimmer zu schlafen. Sie beruhigte sich erst, als man sie verlegte. Die allgemeine Theorie war, dass ihre verstorbene Mitbewohnerin noch nicht mit ihr fertig war. Im Krankenhaus, in dem wir arbeiten, gibt es eine Theorie, dass Menschen kurz vor ihrem Tod ihre verstorbenen Angehörigen sehen. Ich habe das immer wieder erlebt. Patienten, die mit Menschen sprechen, die nicht da sind, die Hände nach etwas Unsichtbarem ausstrecken, lachen, weinen und flüstern. Daran erkennt man, dass es bald zu Ende geht. Wenn sie anfangen, mit längst verstorbenen Familienmitgliedern zu sprechen, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Wir kümmerten uns um eine andere Frau. Meine Kollegin trat ein und fragte, mit wem sie sprach, da sie gerade angeregt ein Gespräch mit absolut nichts in der Ecke des Zimmers führte. Sie war sehr glücklich und sagte, »Schau, das ist meine Schwester Jean. Sie ist gekommen, um mich abzuholen.« Meine Kollegin warf einen weiteren Blick in die leere Ecke, lächelte und sagte, »Ach, wie schön«, und verließ das Zimmer. Ein paar Stunden später war die Frau tot. Dann gibt es noch die Rufglocken. Ich meine nicht die, die versehentlich ausgelöst werden, sondern die, die mit Kraft nach unten gezogen werden müssen, um zu funktionieren, und die nicht aufhören, bis sie jemand wieder nach oben drückt. Manchmal klingeln sie in verschlossenen Zimmern. Da ist nie jemand drin. Und ehrlich gesagt passiert das meistens, nachdem jemand gestorben ist, als wollten sie noch ein letztes bisschen Hilfe, bevor sie gehen. Das hier ist der Teil, der mir am meisten Angst macht. Am Ende meines Flurs lebt eine griechische Frau, die kein Englisch spricht. An manchen Nächten fängt sie ununterbrochen an zu schreien. Ihre Stimme steigt und fällt, als würde sie ein ganzes Gespräch führen. Aber wenn ich nach ihr sehe, hört sie auf und tut so, als würde sie schlafen. Und sobald ich weggehe, fängt sie wieder an. Das geht eine Weile so, bis sie schließlich schweigt. Und dann beginnt die Frau im Zimmer nebenan genau dasselbe. Dann die gegenüber, eine nach der anderen, als würde etwas von Zimmer zu Zimmer gehen und sie wecken. Und es sind immer dieselben Sätze. Der Mann war in meinem Zimmer. Der Mann steht in der Ecke hinter dir. Der Mann hat mir gesagt, dass... Keine von ihnen weiß, was die anderen sagen. Keine sollte in der Lage sein, genau dasselbe zu wiederholen. aber sie tun es. Immer und immer wieder. Ich frage mich, wer zum Teufel dieser Mann ist und was er ihnen sagt. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich es herausfinden möchte. Ich bin seit etwa 3 Jahren examinierte Krankenschwester in einem Allgemeinkrankenhaus. Es ist einer der härtesten, aber auch lohnendsten Jobs, die ich je hatte. Während man sich um Menschen in ernsten Zuständen kümmert, besteht die meiste Zeit darin, Patienten zu versorgen und ihnen Medikamente zu verabreichen. Wir hatten schon viele Leute, die spät in der Nacht hereinkamen und sich über Fibromyalgie oder andere häufige Beschwerden beklagten, die man leicht zu Hause hätte behandeln können. Ich habe mich oft mit solchen Patienten befasst, indem ich ihnen einfache rezeptfreie Medikamente gab, wenn sie versichert waren. Es gab jedoch auch einige Gelegenheiten, bei denen man sich wirklich um Patienten kümmern musste, die es brauchten. Sich um die Patienten zu kümmern fühlt sich nicht nur erfüllend an, sondern manchmal entwickelt man auch eine Bindung zu ihnen. Diese Geschichte folgt genau diesem Prinzip. Einmal habe ich mich um eine alte Frau gekümmert, deren Ehemann gerade gestorben war und die wegen einer schweren bakteriellen Infektion ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ihr Name war Kate und sie war das süßeste alte Mütterchen, das man sich vorstellen kann. Sie erzählte uns immer Geschichten über die Tiere, die sie einmal gehabt hatte. Sie liebte Tiere über alles und benutzte sie als eine Art Bewältigungsmechanismus. Abgesehen von Assistenzhunden erlaubte das Krankenhaus jedoch keine anderen Haustiere, was sie sehr traurig machte. Ich fühlte mich so schlecht für sie, denn seit ihrer Ankunft war sie immer freundlich zu uns, egal was sie durchmachte. In der letzten Woche oder so begann ich wirklich eine emotionale Verbindung zu ihr aufzubauen, also sorgte ich immer dafür, dass ich ihr extra Aufmerksamkeit schenkte. Es war etwas Rührendes, aber als Krankenschwester ist es unsere Aufgabe, für die Patienten da zu sein. Eines Tages sah sie mich fast unter Tränen an und dankte mir für alles, was ich für sie getan hatte. Das brachte mich völlig aus der Fassung und in völlige Ungläubigkeit, da mir bald klar wurde, was sie damit meinte. Sie starb einen Tag später und ich weinte fast eine ganze Woche lang. Die anderen Krankenschwestern waren traurig, aber nicht so sehr wie ich, da ich eine der wenigen war, zu denen sie wirklich eine Zuneigung empfand. Wochen vergingen und ich machte einfach weiter. Ab und zu tauchte sie in meinen Gedanken auf, aber größtenteils ging ich weiter, weil man als Krankenschwester immer beschäftigt ist. Eines Nachts sprach ich mit einer meiner Kolleginnen am Empfang über die Akte eines Patienten, als sie mich bat, ein Gerät aus dem Keller zu holen. Der Keller des Krankenhauses ist der Ort, an dem wir normalerweise unsere Geräte und andere medizinische Vorräte lagern. Sie sind in den meisten Krankenhäusern nicht üblich, aber es gibt sie. Es ist sehr selten, dass einer von uns in den Keller muss. Also bedeutete das, dass wir etwas ziemlich Wichtiges brauchten. Ich nahm den Aufzug in den Keller und machte das Licht an, als ich ein seltsames Gefühl verspürte. Ich war schon oft im Keller gewesen und hatte noch nie ein solches Gefühl gehabt. Um es am besten zu beschreiben, es fühlte sich an wie eine dunkle Vorahnung, die von irgendwoher dort kam, aber ich war mir nicht sicher, woher. Um fair zu sein, Keller sind unheimlich, besonders die eines Krankenhauses. Ich ging einen kleinen Flur entlang, den wir dort haben, und nahm das Gerät aus einem der Regale, als ich schwören könnte, dass ich Schritte hinter mir hörte. Allerdings klangen sie nicht wie Schritte in Schuhen, sondern eher barfuß. Ich dachte, es sei einer meiner Kollegen, der mir einen Streich spielen wollte, um mich zu erschrecken. Doch anstatt wütend zu werden, dachte ich daran, ihnen den Plan zu verderben und sie auf frischer Tat zu ertappen. Ich ging aus dem Raum zurück in den Hauptbereich, wo ich niemanden sah. Irgendwann rief ich: "Hallo? Ist hier noch jemand?" Wie zu erwarten war, erhielt ich keine Antwort, was mich nur noch schneller hinaus wollte. In diesem Moment fragte ich mich, ob es nur Geräusche von den Stromkästen waren, und damit ging ich zum Aufzug. Als ich ungefähr auf halbem Weg war, hörte ich ganz deutlich, als wäre es heller Tag, die Stimme einer alten Frau meinen Namen aus dem Flur rufen: "Sarah!" Es dauerte nur eine Sekunde, bis mir klar wurde, dass es niemand anderes als Kate war. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich offiziell zu Tode erschrocken war und eilte zurück zu meiner Station. Ich machte mir nicht die Mühe, es jemandem zu erzählen, weil ich dachte, sie würden mich für verrückt halten. Aber ich weiß, was ich gehört habe. Es klang zu real, als dass ich es mir nur eingebildet haben könnte. Die einzige Person, der ich es erzählte, war eine Krankenschwester, mit der ich zusammenarbeitete, einfach weil sie eine der Personen war, denen ich am meisten vertraute. Nach ihrem Gesichtsausdruck zu urteilen, während ich es ihr erzählte, glaube ich, dass sie dachte, dass etwas Wahres daran war, da sie es völlig zu verstehen schien. Es versteht sich von selbst, dass das letzte Mal war, dass ich in den Keller ging. Jedes Mal, wenn ich wieder hinuntergehen soll, lasse ich immer jemand anderen das tun. Jedes Mal, wenn es jemand anderes tat, bekam ich immer Blicke. Aber ehrlich gesagt ist mir das egal. Ich habe nie an das Paranormale geglaubt, aber ich habe bis heute keine Erklärung dafür. Ich arbeite seit etwa 6 Jahren in einem Allgemeinkrankenhaus. Für diese Geschichte werde ich den Namen des Krankenhauses aus Datenschutzgründen nicht preisgeben, aber es geschah in einem nicht gerade guten Viertel von Philadelphia. Wer in Philadelphia lebt oder schon einmal dort war, weiß wahrscheinlich, wovon ich spreche. Drogen, hohe Kriminalität und ständig Sirenen, die man mehrmals pro Woche hört. Das Krankenhaus musste sogar Polizisten einstellen, wegen der bewaffneten Gewalt in der Umgebung. Ich bin 35 Jahre alt und obwohl meine Arbeit erfüllend war, war sie manchmal extrem stressig. Bis zu dem Punkt, dass ich praktisch keine Energie mehr hatte. Ich arbeite im Sicherheitsdienst des Krankenhauses, wo ich den psychiatrischen Bereich, die Leichenhalle und die Notaufnahme abdecke. Meine Schichten sind immer unregelmäßig, aber das Gehalt ist gut und reicht aus, um mich über Wasser zu halten. Aufgrund der Gegend, in der sich das Krankenhaus befindet, wurde der Sicherheitsdienst manchmal ein wenig ausgenutzt. Und wir mussten Dinge tun, die wir wahrscheinlich gar nicht hätten tun sollen. Eines Nachts erhielt ich einen Anruf von der Intensivstation mit der Information, dass ein Patient kürzlich verstorben war und ich war dafür zuständig, den Leichnam einzusagen. Der Mann, der gestorben war, war älter. Ich würde sagen, um die 60 Jahre. Ich fragte nicht nach, woran er gestorben war, weil es ehrlich gesagt weder mein Problem noch meine Sorge war. Also zog ich mir die Handschuhe an und legte ihn in den Leichensack. Bevor ich den Sack schloss, hielt ich inne und schaute ihn an. Aus irgendeinem Grund fühlte ich mich seltsam und unwohl. Ich habe schon mit vielen Leichen zu tun gehabt, aber aus irgendeinem Grund brachte mich dieser hier extrem aus der Fassung. Trotzdem verschloss ich den Sack für das Bestattungsunternehmen und zog ihn zur Leichenhalle. Natürlich folgte ich den vorgeschriebenen Abläufen und legte ihn in den Kühlraum. Während ich auf das Bestattungsunternehmen wartete, war es Pflicht, mit dem Leichnam in der Leichenhalle zu bleiben, bis sie eintrafen. Ich weiß, es ist eine dumme und unnötige Regel, aber so ist es nun mal. Als das Bestattungsunternehmen eintraf, brachte ich sie zum Kühlraum, um ihnen den Leichnam zu übergeben. Das ist leichter gesagt als getan, weil man den Körper auf eine bestimmte Weise sorgfältig bewegen muss, um die Sicherheit zu gewährleisten. Danach bringen wir sie normalerweise einfach zur Leichenhalle, sie unterschreiben und heben den Körper auf den Wagen. Ich holte meinen neuen Freund aus dem Kühlraum für das Bestattungsunternehmen und sofort fingen die Dinge an, seltsam zu werden. Das Bestattungsunternehmen behauptete, ich hätte den falschen Körper und ich dachte nur, was zum Teufel? Ich meine, es konnte unmöglich der falsche Körper sein. Es gab nur 2 Körper im Kühlraum. Der andere war ein 16-jähriger Junge, der von einem verdammten Zug überfahren worden war. Also konnte ich mich nicht geirrt haben. Nach mehreren Vorwürfen stellte das Bestattungsunternehmen schließlich fest, dass ich doch den richtigen Körper hatte. Ich meine, es ist schwer, das nicht zu bemerken. Es gibt buchstäblich ein Etikett mit seinem Namen, das der Mann mindestens 1 Minute lang ansah, bevor er es akzeptierte. Plötzlich öffnete einer der Männer vom Bestattungsunternehmen den Sack und musste zurückweichen. Der Mann, den ich in die Leichenhalle gebracht hatte, war verdreht. Sein Arm war jetzt hinter seinem Rücken. Er lag auf seiner rechten Seite und sein linker Arm war vorne. Sein Mund hing gefroren weit offen und seine Augen waren weit aufgerissen. Mein Verstand raste. Wie konnte das sein? Ich hatte ihn mit den Armen an den Seiten in den Sack gelegt. Und bevor du sagst, dass jemand anderes den Körper berührt hat, nein, falsch. Ich war der einzige diensthabende Sicherheitsbeamte und hatte den einzigen Schlüssel für den Kühlraum. Also war ich der Einzige mit Zugang. Ich wäre niemals respektlos oder unprofessionell genug, seinen Mund oder seine Arme auf diese Weise zu verändern. Wie konnte sich sein Körper so verdreht haben? Der Mann vom Bestattungsunternehmen fing an, mich anzuschreien, wie ich so ein Mistkerl sein konnte, den Körper in diesem Zustand zu hinterlassen. Ich stand einfach nur da und schwieg, während sie den Sack aufrissen und davonliefen. Ich wurde von meinem Chef wegen unsachgemäßer Behandlung des Körpers gerügt, obwohl ich versuchte zu erklären, dass ich nichts getan hatte. Aber er wollte mir nicht zuhören. Bis heute bin ich schockiert über das, was passiert ist, weil es einfach unmöglich ist zu wissen, was wirklich geschehen ist. Dieses Ereignis wird mich für immer verfolgen und ich habe es immer noch nicht überwunden. Im Jahr 2007 arbeitete ich in einem Krankenhaus im Zentrum von Chicago in Teilzeit als Assistent. Ich war 19 Jahre alt und half den Patienten bei ihrer Pflege, sei es mit Essen, Wasser oder einfach mit allgemeinen Checks. Manchmal musste ich mit wirklich seltsamen oder wütenden Patienten umgehen, die das Gefühl hatten, sie hätten ein Recht auf etwas. Das war viel häufiger bei älteren Menschen und obwohl es mich störte, musste ich ihre Situation verstehen. Die meiste Zeit war ich damit beschäftigt, Essen und Getränke hin und her zu bringen und ich hatte nur eine Stunde Pause. Eines Tages sagte mir mein Vorgesetzter, dass eine neue Patientin aufgenommen worden war. Sie war eine ältere Frau, vielleicht in ihren 70er Jahren, und sie war besessen von ihrer Tochter Sarah. Sie sprach jeden Tag von Sarah und sagte, dass sie ein süßes Mädchen gewesen sei. Leider war Sarah vor vielen Jahren verstorben und sie hatte es nie überwinden können. Wir hatten natürlich Mitgefühl mit ihr und hörten ihr immer zu, um sie zu unterstützen. Eines Tages wurde sie auf die Intensivstation verlegt, weil sie sich leider immer kranker fühlte, und nach ein paar Wochen starb sie. Meine Kollegen und ich waren tief traurig über ihren Tod und trauerten etwa eine Woche lang. Irgendwann schafften wir es, uns irgendwie darüber hinwegzusetzen und setzten unsere normale Arbeit fort. Es war erst einen Monat später, als ich gerade den Boden fegte, als ich ein kleines Mädchen am Ende des Flurs sah. Sie trug einen rosa Rock und ein weißes T-Shirt. Ich war natürlich verwirrt, da es keine Kinder auf diesem Stockwerk geben sollte, und ich war mir nicht sicher, ob sie verloren war. Es war schon lange nach der Besuchszeit, also wusste ich, dass sie keine Besucherin sein konnte. Sie stand einfach dort am Ende des Flurs und starrte mich direkt an. Und in dem Moment, in dem ich mich ihr näherte, rannte sie in ein nahegelegenes Zimmer. Ich wollte nicht, dass ein kleines Mädchen einfach so in ein beliebiges Patientenzimmer ging. Also ging ich hin und betrat dasselbe Zimmer, in das sie gegangen war. Als ich jedoch eintrat, war niemand da. Es war ein leerer Raum mit nur einem Krankenhausbett und einem Monitor. Ich rief nach dem Mädchen, aber bekam keine Antwort. Und dann begann ich mich ein wenig unheimlich zu fühlen. Ich überprüfte das Badezimmer und schaute sogar unter das Bett, aber es war niemand da. Dann machte ich einen Bericht, um zu melden, dass ein Mädchen auf dem Flur herumlief und dass jeder, der es sah, es melden sollte. Doch auch nachdem mehrere Leute nach ihr gesucht hatten, konnte niemand sie finden. Das Unheimlichste war, als ich die Sicherheitskameras überprüfte und die Aufnahmen von dem Moment sah, als ich das Mädchen gefunden hatte. Die Kamera zeigte mich am Ende des Flurs, wie ich versuchte, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Das einzige Problem war, dass das Mädchen, das ich gesehen hatte, überhaupt nicht auf dem verdammten Video erschien. Ich war sehr erschrocken und informierte meinen Vorgesetzten darüber, aber er wischte es einfach als Scherz ab. Egal wie oft ich es abstreitete, er glaubte mir einfach nicht. Bis heute bin ich fest davon überzeugt, dass das Mädchen, das ich gesehen habe, tatsächlich die junge Tochter der Dame war, Sarah. Seit ihrem Tod denke ich gerne, dass ich ihre Tochter gesehen habe, die als eine Art Dankeschön für die Pflege ihrer Mutter dort war. Es war nur ein Kollege, der mir glaubte, hauptsächlich, weil er sie ebenfalls gesehen hatte. Ein paar Wochen zuvor war mein Kollege in den Keller des Krankenhauses gegangen, wo wir normalerweise medizinische Vorräte holten. Als er dort hinunterging, sagte er, Er habe ein Mädchen in einem rosa Rock laufen sehen, was ihn sehr erschreckt hatte. Er hatte es niemandem erzählt, weil er dachte, man würde ihn für verrückt halten. Seitdem habe ich Sarah nicht wiedergesehen, aber ich habe bemerkt, dass kleine Dinge in den Patientenräumen verschwinden. Dinge, von denen ich sicher bin, dass ich sie nicht berührt habe. Kissen, Bonbonverpackungen und sogar einige Flaschen Wasser. Es hätte sehr gut ein anderer Assistent gewesen sein können, aber ich habe mich immer über das gewundert. Mein Vater beendet gerade seine letzten Behandlungstage in einem staatlichen Krankenhaus, also besuchte ich ihn zum Vatertag. Er ist seit mehreren Monaten in einem Zentrum in Jamestown, North Dakota. Das Gebäude hat eine lange Geschichte, was es irgendwie interessant macht. Während meines Besuchs begannen wir über gruselige Dinge zu sprechen und seine Erfahrungen dort zu teilen. Er erzählte mir einige seltsame Geschichten über Dinge, die er gesehen und gehört hatte, während er im Zentrum war. Das Krankenhaus wurde 1885 eröffnet und wurde zu einem Ort für Menschen mit psychischen Krankheiten und für diejenigen, die Verbrechen begangen hatten. Es wurde gebaut, um den Bedürftigen zu helfen, aber in nur wenigen Jahren gab es ein ernstes Überbelegungsproblem. Die Zahl der Patienten stieg ständig, sodass das Krankenhaus mehrere Male erweitert werden musste, um alle unterzubringen. Aber leider hatte es immer noch nicht genügend Personal, um sich angemessen um die Patienten zu kümmern. Bis 1937 verschärfte sich die Situation weiter. Also entschloss sich der Gouverneur, den Direktor des Krankenhauses, der für das Zentrum verantwortlich war, zusammen mit 75 des Personals zu entlassen. Er ersetzte sie durch neue Mitarbeiter, von denen viele aufgrund ihrer politischen Spenden und nicht ihrer Erfahrung ausgewählt wurden. Nachdem der Gouverneur den Großteil des Personals entlassen hatte, waren die neuen Mitarbeiter nicht qualifiziert, um sich um die Patienten zu kümmern, und behandelten sie sehr schlecht. Bis 1949 wurde die Situation öffentlich, als Zeitungen über Überbelegung und Vernachlässigung im Krankenhaus berichteten. Sie hoben die Probleme der Unterernährung hervor, da viele Patienten nicht genug Nahrung erhielten. Ab 1953 begannen Reformen, als die Regierung und die Krankenhausbehörden die Notwendigkeit von Veränderungen anerkannten. Neue Richtlinien wurden eingeführt, um die Pflege zu verbessern, qualifiziertes Personal einzustellen und die Sicherheit und das Wohl der Patienten zu gewährleisten. Infolgedessen begannen sich die Dinge im Krankenhaus zu verbessern und die Patienten erhielten die Pflege, die sie brauchten. Bis 1974 war die Zahl der Patienten im Krankenhaus von mehr als 2000 in den 40er Jahren auf etwa 600 gesenkt worden und heute gibt es ungefähr 200 Patienten. Mein Vater mochte es, dort beschäftigt zu bleiben, also übernahm er immer verschiedene Aufgaben, sei es, indem er mit Aktivitäten für die Patienten half, das Personal unterstützte oder als Freiwilliger bei verschiedenen Programmen mitwirkte. Soweit ich verstanden habe, war das Krankenhaus wie eine Einrichtung, die mit seinem Rehabilitationszentrum verbunden war, aber die Menschen dort wurden mehr wie Gefangene behandelt, während er mehr Freiheit hatte und gehen konnte, wann er wollte. Er ging in den Teil des Krankenhauses, der heute als Gefängnis fungiert, und half einer der Frauen, die dort mit der Wäsche arbeiteten. Sie falteten viele Laken und Handtücher und gingen dann eine Weile weg. Als sie zurückkamen, fanden sie die Laken auf dem Boden, alle durcheinander, was sie überraschte. Es ist wichtig zu beachten, dass alles in diesem Bereich abgeschlossen ist, sodass niemand eingedrungen sein konnte, um das Chaos zu verursachen. Die Frau, die dort arbeitete, sagte meinem Vater, dass es Charlie war, der Geist, der angeblich diesen Teil des Gefängnisses heimsucht. Die Frau erzählte meinem Vater, dass sie für verschiedene Geister Namen hätten, weil es so viele davon gab. Sie mussten sogar einige Zimmer abschließen, weil sich jedes Mal, wenn ein Bewohner oder Häftling dorthin zog, dieser weigerte zu bleiben, wegen der gruseligen Dinge, die dort passierten. Selbst das alte Büro des Direktors war so verhext, dass er dem Personal sagte, dass er kündigen und gehen würde, wenn sie keinen neuen Raum für seine Sachen finden könnten. Mein Vater sagte, dass dort seltsame Dinge geschahen, wie Gegenstände, die sich von selbst bewegten und sogar von den Regalen flogen, was alle erschreckte. Da mein Vater das Zentrum oft verlassen konnte und einen Job draußen hatte, beschlossen er und ein paar Kollegen, einen lokalen Gartenbaustellenjob anzunehmen. Sie waren für die Pflege des Geländes rund um das Krankenhaus und den nahegelegenen Friedhof verantwortlich. Eines Tages arbeitete er mit einer kleinen Gruppe von Männern am frühen Nachmittag. Das Gebiet des Krankenhauses, in dem sie arbeiteten, wird nicht mehr genutzt, aber das nahegelegene Gebäude hatte viele Fenster, also konnten sie alles drinnen sehen. Dann sahen er und ein anderer Mann jemanden im Gebäude gehen, also sagten sie ihrem Chef, dass noch jemand dort arbeitete. Mein Vater und der andere Mann fanden es seltsam, jemanden an einem Ort zu sehen, der seit Jahren leer war. Aber ihr Chef lachte, scherzte, dass sie einen Geist gesehen hätten und sagte, es sei nur ihre Vorstellungskraft, die ihnen einen Streich spielte. Mein Vater ist ein ernster Mann, aber er und die anderen Männer sahen die Figur so deutlich, dass sie ihre Kleidung und alles bemerkten. Hast du gesehen, was er anhatte? Component Placement, fragte der andere Mann meinen Vater mit ängstlicher Stimme. Ja, antwortete mein Vater. Jemand spielt mit uns. Das war eine Person. Dann sahen sie die Figur wieder. Mein Vater sagte, dass dieselbe gespenstische Gestalt schnell den Flur auf sie zueilte. Sie konnten sie immer noch durch das Fenster sehen, und dann versteckte sie sich in einer Garage. Sie trug einen alten weißen und schwarzen Anzug, einen passenden Hut und hielt den Kopf gesenkt, als ob sie ihr Gesicht verbergen wollte. Der Mann, der mit meinem Vater war, rannte weg und sagte, er würde nicht mehr dort arbeiten, weil er zu ängstlich war. Aber mein Vater schrie ihm zu, er solle nach vorne rennen, um die Person zu fangen, die versuchte, sie zu erschrecken. Sie überprüften alle möglichen Türen, aber dort war absolut niemand. Irgendwie bekam der Chef die Schlüssel, um diesen Teil des Gebäudes zu untersuchen. Mein Vater sagte, dass es drinnen so staubig war, dass sie ihre Fußabdrücke auf dem Boden sehen konnten. Es gab keine Spur von dem Mann, den sie gesehen hatten. Der Typ musste etwas Verdächtiges tun, weil er sich ständig versteckte und sein Gesicht verbarg, sagte mein Vater. Irgendwie bekam der Chef die Schlüssel, um diesen Teil des Gebäudes zu untersuchen. Mein Vater sagte, dass es drinnen so staubig war, dass sie ihre Fußabdrücke auf dem Boden sehen konnten. Es gab keine Spur von dem Mann, den sie gesehen hatten. Der Typ musste etwas Verdächtiges tun, weil er sich ständig versteckte und sein Gesicht verbarg, sagte mein Vater. Ich arbeite als Sicherheitswächter in der Nachtschicht in einem großen Krankenhaus und mein Job bringt mich mit allerlei seltsamen Situationen in Kontakt. Meine Erlebnisse reichen von den gewöhnlichen bis hin zu Momenten, die schwer zu erklären sind. Ich habe viele Wochen ohne etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört, aber dann gibt es Phasen, in denen die Aktivität um mich herum zunimmt, was alles viel intensiver erscheinen lässt. In letzter Zeit scheint die Aktivität häufiger aufzutreten und wird immer klarer und schwerer zu ignorieren. Ich weiß nicht, ob es nur in meinem Kopf ist oder ob wirklich etwas passiert. Es könnte nichts sein oder es könnte etwas sein. Ich nehme an, es könnte in jede Richtung gehen. Meine Schicht begann wie jede andere Nacht am Wochenende. Es war ein Patient im Krankenhaus, aber dieser wurde direkt nach 18 Uhr entlassen. Um 19 Uhr waren alle Krankenschwestern bereits gegangen, sodass ich der Einzige im Gebäude war. Es ist hier nachts ziemlich ruhig. Ich bin auch Student, also saß ich an meinem Schreibtisch und machte Hausaufgaben, um die Zeit totzuschlagen. Gegen 20.30 Uhr klingelte mein Telefon. Normalerweise, wenn es klingelt, ist niemand am anderen Ende. Die Anrufe sind immer stumm, aber diesmal war es anders. Als ich das Telefon abhob, hörte ich statisches Rauschen, aber durch das Rauschen konnte ich die Stimme einer Frau unterscheiden. Ich antwortete wie gewöhnlich, erwartete die übliche Stille, aber es war unerwartet, eine Stimme zu hören, und es verwirrte mich. Die Stimme war schwach, aber ich konnte sagen, dass sie da war. Die Frau sagte, sie sei im Warteraum eingesperrt und könne nicht herauskommen. Manchmal passiert das mit dem Reinigungspersonal, weil sich die Türen hinter denen, die in den Warteraum gehen, automatisch verschließen. Es gibt zwei Warteräume im Krankenhaus. Einen in der Nähe meines Schreibtisches, wo ich normalerweise arbeite, und einen am anderen Ende des Gebäudes. Besorgt nahm ich meine Schlüssel und eilte, um sie herauszulassen. Aber als ich im Warteraum ankam, war er leer und es war keine Spur von ihr zu finden. Ich ging zurück zu meinem Schreibtisch, setzte mich hin und versuchte, mich auf meine Aufgaben zu konzentrieren. Ich dachte nicht, dass es sich lohnen würde, den Anruf zurückzurufen, da ich niemanden gesehen hatte und es ist schwer, jemanden im Warteraum zu übersehen. Etwa 30 Minuten später klingelte mein Telefon wieder. Es war dieselbe Stimme wie vorher und sie sagten, dass sie immer noch im Warteraum festsaßen. Ich spürte eine Mischung aus Besorgnis und Verwirrung, also fragte ich sie, wo genau sie sich befanden. Ich wollte verstehen, warum sie immer noch nicht herausgekommen waren und wie sie immer noch eingeschlossen sein konnten. Sie sagten, sie seien im Warteraum neben dem Parkplatz, einem der beiden Warteräume. Ich ging noch einmal hin, um nachzusehen, aber wieder war niemand zu sehen. Ich drehte mich um und schaute auf den Sicherheitsmonitor für diesen Raum. Der Bildschirm zeigte nichts als ein Standbild. Nichts bewegte sich, um die Kamera zu aktivieren. Wie zu erwarten, erhielt ich etwa 15 oder 20 Minuten später einen weiteren Anruf. Diesmal fragten sie, warum ich sie immer noch nicht aus dem Warteraum gelassen hatte. Sie sprachen durch das Rauschen und die Frau auf der anderen Seite sagte, sie besuche nur ihren Sohn. Ich bin mir nicht sicher, warum ich nicht vorher daran gedacht habe, aber wir hatten nach 18 Uhr keinen Patienten mehr. Der einzige Patient, den wir hatten und der entlassen wurde, war eine ältere Frau. Und ich stellte fest, dass diese Frau überhaupt nicht mit dieser Beschreibung übereinstimmte. Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter, als ich darüber nachdachte, was das bedeuten könnte. Frustriert sagte ich, »Schauen Sie, Frau, es gibt zwei Warteräume, in denen Sie sein könnten. Ich bin in einem von Ihnen und Sie sind nicht in dem anderen.« Nachdem ich das gesagt hatte, hörte ich ein leises Kichern und dann wurde das Telefon stumm. Ich starrte einen Moment lang auf das Telefon und versuchte, das, was gerade passiert war, zu verarbeiten. Ich überprüfte den Anrufverlauf und versuchte, alle Anrufe zurückzurufen, aber alle Nummern waren inaktiv. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas Seltsames vor sich ging, und ich konnte nicht verstehen, mit wem oder was ich wirklich gesprochen hatte. Ich weiß, dass es Telefon-Apps gibt, die Nummern klonen können, also schließe ich nicht aus, dass es ein Scherz von jemandem war, der versuchte, mich zu veräppeln. Ich kann nicht sagen, ob das, was passiert ist, paranormal war oder nicht. Aber wenn es das war, schien es nicht wie eine der Entitäten, von denen ich gehört habe. Ich bin von Natur aus skeptisch und versuche immer, andere Möglichkeiten zu berücksichtigen. Trotzdem wird diese Situation zur Liste der Dinge gehören, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin. Ich arbeite im Verkauf im Gesundheitswesen, also verbringe ich viel Zeit in Krankenhäusern und spreche mit Ärzten und Krankenschwestern. Meine Aufgabe ist es, zu erklären, wie unser Produkt funktioniert, ihre Fragen zu beantworten und ihnen zu zeigen, wie es ihren Patienten helfen kann. Ich besuche verschiedene Abteilungen und treffe mich mit verschiedenen medizinischen Teams, um sicherzustellen, dass sie alles über das Produkt verstehen. Heute hatte ich keine Produktschulung oder Verkaufsgespräche geplant, also entschied ich mich, ein Krankenhaus zu besuchen, in dem ich noch nie gewesen war, das ein paar Orte von meinem Wohnort entfernt war. Ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, mich vorzustellen, also brachte ich eine Kiste Kaffee und einige Gebäckstücke für die Ärzte, Krankenschwestern und das Personal mit, in der Hoffnung, dass es helfen würde, das Eis zu brechen und sie sich für ein Gespräch mit mir zu interessieren. Mein Ziel war es, einen guten Eindruck zu hinterlassen und hoffentlich ein Treffen zu vereinbaren, um mehr über unser Produkt zu sprechen. Ich bin für diesen Job an einen neuen Ort gezogen, also habe ich es genossen, verschiedene Krankenhäuser zu besuchen und meinen neuen Bundesstaat während der Arbeit kennenzulernen. Ich war noch nie in dieser Gegend, aber das Krankenhaus fiel mir sofort auf, als ich es aus der Ferne sah. Das Gebäude war riesig, modern designt und schien makellos zu sein. Die Gärten rund um das Krankenhaus waren gepflegt, mit frisch gemähtem Rasen und Blumen. Der Parkplatz war vollständig voll, was zeigte, wie beschäftigt der Ort war. Ich hatte Glück und fand einen Platz in der Nähe des Eingangs. Ich stieg aus meinem Auto mit dem Kaffee und den Leckereien und ging auf die Haupteingangstüren zu. Sie waren geschlossen, also musste man mich hereinzulassen. Das war ziemlich normal seit Beginn der Pandemie. Es gab ein Schild, das darum bat, den Namen des Arztes oder Patienten zu nennen, den man besuchen wollte, wenn man klingelte. Die Schiebetüren öffneten sich und ich trat ein. Die Lobby war leer, völlig verlassen. Alte, abgenutzte Rollstühle lagen verstreut, einige umgekippt in seltsamen Positionen. Ich sah keinen Mitarbeiter oder Besucher, was den Ort noch leerer erscheinen ließ. Es war ein riesiges Krankenhaus in einer belebten Stadt, aber es war keine einzige Person im Wartezimmer und die Dekoration sah sehr alt aus, was überhaupt nicht zum beeindruckenden Äußeren des Gebäudes passte. Die Stühle im Wartezimmer hatten verblasste Designs und es schien, als wären sie seit Jahren nicht mehr benutzt worden. Der Teppich war schmutzig und fleckig und die Glasschiebtüren zu den angrenzenden Räumen waren trüb und nicht sauber. Etwas überrascht ging ich zum Empfangstresen, aber es war niemand dort und es sah aus, als ob dort schon lange niemand gewesen wäre. Der Schreibtisch, an dem normalerweise jemand sitzen würde, war leer. Es gab nicht einmal einen Stift, einen Computer oder eine Tasse Kaffee zu sehen. Es war seltsam, einen so leeren Raum in einem Krankenhaus zu sehen. Es gab ein Wähltelefon auf dem Tresen. Ja, ein echtes Wähltelefon. Ich bin 28 Jahre alt und ehrlich gesagt war das erste Mal, dass ich eines benutzen musste. Das Telefon hatte eine staubige Oberfläche, als wäre es seit Jahren nicht mehr berührt worden. Es war eine handgeschriebene Notiz aufgeklebt, die besagte, wählen Sie 0 für den Operator. Die Notiz sah alt und abgenutzt aus, was das Gefühl verstärkte, dass dieser Ort vergessen worden war. Ich nahm den Hörer ab, aber es gab keinen Besetzton. Ich legte ihn auf und versuchte es noch einmal, aber es war völlig tot. Zu diesem Zeitpunkt war ich wirklich verängstigt, aber ich war immer noch entschlossen, den Kaffee und meine Visitenkarten an die richtigen Leute zu übergeben. Ich drehte mich um und sah, dass ich immer noch völlig alleine an diesem Ort war. Es gab keine Patienten oder Personal in Sicht. Ich konnte nicht einmal entfernte Stimmen oder die üblichen Geräusche eines beschäftigten Krankenhauses hören. Ich stellte den Kaffee und das Essen auf den Haupttresen und begann, mich umzusehen, den angrenzenden Flur zu inspizieren. Die linke Seite war völlig dunkel, was das Sehen erschwerte, und es schien, als ob die Lampe durchgebrannt war. Ich sah immer noch niemanden, keine Ärzte, keine Patienten, keine Krankenschwestern. Genau in diesem Moment begann ich, mich ein wenig unwohl zu fühlen. Die Stille wurde immer lauter und das seltsame Gefühl, das ich beim Betreten hatte, wurde intensiver. Die leeren Stühle im Wartezimmer verstärkten nur das merkwürdige Gefühl. Mein ganzer Job besteht darin, Zeit an solchen Orten zu verbringen, also weiß ich, wie beschäftigt Krankenhäuser normalerweise sind. Aber dies fühlte sich völlig anders an. Also ging ich zurück in die Lobby und sammelte die Sachen ein, die ich mitgebracht hatte. Als ich ging, zählte ich 7 Rollstühle in der Lobby, die so abgestellt waren, als wären sie hastig zurückgelassen worden. Als ich wieder durch die Haupteingangstüren in den Parkplatz trat, überkam mich eine Welle der Erleichterung. Das seltsame Gefühl verschwand und ich fühlte mich ein wenig enttäuscht, dass ich meine möglichen zukünftigen Kunden nicht treffen konnte. Ich ging um das Gebäude, um zu sehen, ob es einen anderen Eingang gab, den ich hätte benutzen sollen und ob dieser vielleicht im Bau war, aber ich sah nichts anderes. Die einzige andere Tür war eine Hintertür, die geschlossen und unfreundlich wirkte. Frustriert beschloss ich, meinen Kollegen anzurufen, von dem ich dieses Gebiet übernommen hatte, um ihn zu fragen, ob er schon einmal in diesem Krankenhaus gewesen sei. Ich dachte, er könnte mir einen Rat geben oder mir zumindest sagen, ob er schon einmal etwas Seltsames dort erlebt hatte. Er sagte, dass er schon mehrere Male dort gewesen sei und dass das Wartezimmer überhaupt nicht so war, wie ich es beschrieben hatte. Ich bin eine examinierte psychiatrische Krankenschwester und arbeite in der Nachtschicht in einer psychiatrischen Akutklinik in meinem Bundesstaat, die für extrem schwere Fälle zuständig ist. Um nur ein sehr grundlegendes Bild von der Art der Patienten zu vermitteln, die wir behandeln, werde ich einige der häufigsten Diagnosen teilen, die ich regelmäßig sehe. Unsere Aufnahmen bestehen in der Regel aus Patienten mit akuter antisozialer Persönlichkeitsstörung, intermittierender explosiver Störung, sowie Personen, die unter substanzinduzierten Psychosen leiden, typischerweise durch Methamphetamin, Heroin, Fentanyl und mehr. Noch häufiger sehen wir Patienten mit akuter Schizophrenie, schizoaffektiven Störungen, bipolaren Störungen, Menschen mit Depressionen, Menschen mit suizidalen oder homizidalen Gedanken sowie Patienten mit beliebigen Kombinationen der genannten Diagnosen und vieles, vieles mehr. Ich könnte wahrscheinlich eine Stunde damit verbringen, alle Diagnosen aufzulisten, die wir behandeln, aber was ich geteilt habe, sollte ausreichen, um einen grundlegenden Eindruck von unserer Klinik zu vermitteln. Vor diesem Hintergrund lässt sich sagen, dass unser Personal einen guten Teil an selbst- und fremdgefährdendem Verhalten sowie seltsamen Verhaltensweisen miterlebt. Wir haben niemals, wirklich niemals eine langweilige oder monotone Schicht. Vor etwas weniger als einem Jahr erlitt eine unserer vier Krankenschwestern eine Gehirnblutung und eine Gehirnerschütterung. Nur weil sie hinter einem Patienten vorbeiging, der gerade am Telefon der Station hing und anscheinend ein schlechtes Gespräch mit der Person am anderen Ende der Leitung führte. Der Patient am Telefon drehte sich einfach um, sah die Krankenschwester in seiner Nähe und nutzte die Gelegenheit, um ihren Kopf willkürlich gegen die Wand zu schlagen. Diese Krankenschwester hätte buchstäblich sterben können, nur weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort war. Glücklicherweise erholte sie sich vollständig und arbeitet noch heute in unserer Klinik, und dieser Patient sitzt zu Recht im Gefängnis. Aber das zeigt nur, wie gefährlich und unberechenbar einige dieser Patienten sein können. Die Geschichte, die ich gleich teilen werde, ist etwas anders, weil sie passierte, während ich die Patientenakten und die Sicherheit unserer geschlossenen Pflegestation überprüfte. Aber sie war dennoch verstörend genug, um mich daran zu erinnern, dass wir nicht jedem vertrauen können, dem wir zufällig außerhalb unserer Häuser begegnen. Wir wissen nie wirklich, was die wahren Absichten eines Fremden sind. Wie auch immer, hier kommt sie. Ich war etwa eine Stunde in meiner Schicht und bereitete mich darauf vor, meinen Patienten ihre Nachtmedikation zu verabreichen. Ich wurde von meinem Schreibtisch weggerufen, als das Telefon klingelte. Wenn das Stationstelefon klingelt, ist es normalerweise ein anderer Mitarbeiter wie ein Arzt, Apotheker, Supervisor oder ähnliches. Aber gelegentlich werden allgemeine Anfragen nachts an die stationären Einheiten weitergeleitet. Ich nahm den Hörer ab und erwartete, die Stimme eines unserer Assistenzärzte zu hören. Stattdessen war es die Stimme eines mir völlig unbekannten Mannes. Ja, hallo. Ich hatte ein paar Fragen zu Ihrem Aufnahmeprozess, die Sie mir vielleicht beantworten könnten. Mental war ich bereits dabei, nach einer Möglichkeit zu suchen, den Anrufer an unseren psychiatrischen Notdienst weiterzuleiten, da ich 8 Patienten zu versorgen hatte. Aber ich versicherte ihm, dass ich ihm so gut wie möglich helfen würde. Dann fuhr er fort. Ich möchte stationär aufgenommen werden, aber ich hatte eine Frage. Ich habe einige Bewältigungsstrategien entwickelt, die mir bei meiner Depression und Angst helfen. Und diese Strategien haben nichts mit Drogen oder Ähnlichem zu tun. Aber ich wollte fragen, ob Sie es Patienten erlauben, ihre eigenen Bewältigungsstrategien zu nutzen, während sie in ihrer Einrichtung sind. Diese Frage allein kam mir schon seltsam vor, denn Menschen, die in unserer Einrichtung aufgenommen werden möchten, befinden sich normalerweise in einer psychischen Krise und sind sich Dingen wie Bewältigungsstrategien nicht bewusst. Also, bereits mit einer gewissen Vorsicht, antwortete ich. Nun, wir ermutigen unsere Patienten, Bewältigungsstrategien zur Selbstregulation zu nutzen, aber ich bin neugierig, auf welche spezifische Strategie sie sich beziehen. Und mit der ruhigsten, unbekümmertesten Stimme, die man sich vorstellen kann, sagte der Mann: Nun, ich masturbiere häufig. Das ist meine Bewältigungsstrategie. Es hilft mir wirklich, mich zu entspannen und meine Depression zu lindern. Ist Masturbation in Ihrer Einrichtung erlaubt? Völlig schockiert, angewidert und bereit, diesem Typen aufzulegen, sagte ich. Wir haben hier keine privaten Zimmer. Und ehrlich gesagt, das ist etwas, das Sie mit dem behandelnden Arzt besprechen sollten, wenn Sie zur Untersuchung kommen. Ich gebe zu, ich hätte in diesem Moment auflegen sollen, aber ich gab dem Anrufer den Benefit of the Doubt, denn wir haben tatsächlich 5 Patienten in einem großen Zimmer. Und Beschwerden über jemanden, der nachts unter den Laken intim wird, sind mir nicht fremd. Also spielte ich Teufelsadvokat und sagte mir, dass dieser Typ vielleicht wirklich eine ernsthafte Frage hatte. Ich glaube, der Anrufer bemerkte die Veränderung in meiner Stimme und Haltung, denn er wechselte schnell das Thema zu anderen Dingen im Zusammenhang mit dem Aufnahmeprozess wie welche Gegenstände er mitbringen darf und wie lange Patienten normalerweise bleiben und so weiter. Sobald er hörte, dass mein Ton wieder normal wurde, fasste er wohl wieder Mut, sich wie ein kompletter Widerling zu verhalten. Er fuhr fort: Vor ein paar Jahren wurde ich in einer Entzugsklinik aufgenommen und musste eine Körperkontrolle über mich ergehen lassen. Machen Sie das auch bei Patienten, wenn sie aufgenommen werden? Ja, eine Körperkontrolle ist ein normaler Teil des Aufnahmeprozesses. Normalerweise bitten wir den Patienten, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen, damit wir das Personal, alle Markierungen, Narben oder Tattoos dokumentieren und bewerten können, sowie sicherstellen, dass keine verbotenen Gegenstände in die Einrichtung geschmuggelt werden. Aber nochmal, zu wissen, was eine Körperkontrolle ist, ist definitiv kein Allgemeinwissen. Also hätte ich wirklich wissen müssen, dass dieser Typ etwas im Schilde führte. Aber in der Situation antwortete ich einfach: Ja, eine Körperkontrolle ist aufgrund von A, B und C erforderlich. Und er fuhr fort: Okay, cool, denn ich bin ein Mann mit einem sehr großen Penis und ich war wirklich neugierig, ob sie ihn während der Körperkontrolle messen könnten, weil er so groß ist. Ich legte so schnell auf, dass es schon fast beeindruckend war. Ich fühlte mich so dumm, dass ich den Anruf überhaupt so weit hatte kommen lassen. Und, noch immer geschockt, drehte ich mich langsam in meinem Stuhl um und sah die beiden männlichen psychiatrischen Pfleger an, die mit mir an der Station waren. Einer von ihnen sagte lachend: Was ist passiert? Du klingst sonst immer so professionell am Telefon, aber diesmal hast du aufgelegt, als wäre es eine heiße Kartoffel. Ich erzählte ihnen die ganze Geschichte und ihre Augen wurden groß wie Untertassen. Der Pfleger sagte: Was machst du da? Du hättest mir den Hörer geben sollen, damit ich mit ihm rede. Der andere Pfleger sagte: Ich schwöre, wenn er nochmal anruft, nehme ich den Anruf entgegen. Wenn das Telefon nochmal klingelt, geh nicht dran. Mein mysteriöser Anrufer rief diese Nacht nie wieder an, obwohl ich es fast erwartet hätte, denn ich war neugierig, was passiert wäre, wenn einer unserer männlichen Mitarbeiter rangegangen wäre. Im Nachhinein finde ich es so seltsam, dass der Anrufer genau wusste, was er über Körperkontrollen, Bewältigungsstrategien und so weiter sagen musste. Ich frage mich auch, ob er irgendwann einmal Patient bei uns war, aber die Stimme war mir völlig unbekannt. Er war auch sehr eloquent und gut artikuliert, abgesehen von den widerlichen Dingen, die er sagte. Seine Stimme hatte nichts von einem üblichen Belästiger oder Perversen. Außerdem war absolute Stille im Hintergrund. Kein Anflug von Lachen oder Spott in seiner Stimme, was einen Streichanruf sehr unwahrscheinlich machte. Ich glaube wirklich, dass dieser Typ es genoss, sich seine widerliche Fantasie über die psychiatrische Klinik auszumalen. Es ist verstörend, selbst daran zu denken. Wie gesagt, er rief diese Nacht nie wieder an. Seitdem habe ich jedoch etwa 3 Anrufe bei der Arbeit erhalten, bei denen ein Mann einfach nur schwer atmete und nichts sagte. Es ist ein Klischee, ein totales 90er-Jahre-Horrorfilm-Stereotyp, ich weiß. Aber es ist trotzdem ein unangenehmer Anruf auf einer Leitung, die normalerweise für professionelle Kommunikation reserviert ist. Ich bin nicht sicher, ob die Atemanrufe von demselben Typen stammen, der seinen Vorzüge vermessen haben wollte, oder ob es ein ehemaliger Patient der Klinik ist. Aber auf jeden Fall ist es ein seltsamer Zufall. Zum Abschluss möchte ich nur sagen, dass diese Anrufe mich daran erinnert haben, dass selbst Menschen, die völlig normal wirken, nicht unbedingt gute Absichten haben oder psychisch stabil sind. Es erinnert mich wirklich daran, dass nicht jeder so freundlich oder harmlos ist, wie er scheint. Denn selbst die freundlichsten Menschen können schreckliche und obszöne Gedanken haben. Die Person, die an der Supermarktkasse sitzt, die Person, die ihren Hund ausführt und der man auf dem Weg begegnet, die Person, die ans Telefon geht, wenn man den Kundenservice anruft, man weiß es einfach nie. Bleibt sicher, Leute. Und denkt daran, nehmt eure Medikamente weiter, auch wenn ihr euch besser fühlt.